Möchte uns als Schriftlesung für den heutigen Sonntag ein Psalm vorlesen von David, dem Psalm 138. Psalm 138, wer ihn gern mitlesen mag. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel. Und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. An dem Tag, da ich rief, antwortest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken. Und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird's für mich vollenden. Herr, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf.
Ja, ich möchte erstmal anfangen mit einem sehr gefährlichen Feind. Ja. Es gibt Menschen, die haben eine krankhaft große Leber. Andere haben einen krankhaft großen Kopf. Aber alle haben ein krankhaft großes Ich. Und das Ich ist zu groß geraten. Das ist die Krankheit, an der wir alle leiden. Die Ich-Krankheit. Und die Bibel in ihrer schlichten und doch so großzügigen Weise zeigt uns mit einigen charakteristischen Zügen die Entstehung dieser Krankheit. Und das ist angefangen schon im Paradies. Das Ich-Leben entfaltet sich in den verschiedenen Menschen in verschiedenen Richtungen. Die grundlegende Form ist der Hochmut und neben ihm ist der Eigenwille. Und das Ich in seinem Hochmut zeigt sich nicht nur in der Eifersucht eines Menschen, nicht nur in der Sucht, die anderen zu kritisieren, sondern vor allem in der Sucht, Gott, Gottes Wege und auch Gottes Wort zu kritisieren. Und wer mit seinem Ich an die Bibel herantritt, der empfängt keine Gottesoffenbarungen, kein inspiriertes, sondern ein totes Wort menschlicher Werkzeuge. Und was setzt Gott diesen Gottes thronstürmenden Größenwahn des Menschen entgegen? Das steht in Jesaja 9. Das will ich uns vorlesen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wer unter euch groß werden will, sagt der Erlöser, der soll euer Diener sein. Und so jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen. Tja, wer trennt die Ehegatten, wer trennt die Nachbarn, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Herrschaft und Dienstboten, die Stände, die Parteien, die Völker? Ist es nicht das Ich auf allen Seiten? Und ohne dieses von der Sünde beherrschte Ich wäre die Erde ein Paradies. Das heißt, wir müssen alle herunter vom Thron des Ichs an das Kreuz. Und die studierten Prediger, die vornehmen Schwestern aller Art, die Säulen und Zielen der Kirchen, Gemeinschaften, Parteien, die alten, jungen Männer, Frauen, Eltern, Kinder, Gläubige, Ungläubige, Rote, Schwarze, Arme, Professoren, Philosophen, Lehrer, alle. Und wer umkehrt wird wie ein Kind, der wird die Königsherrschaft Gottes sehen. Jesus Christus muss den Thron haben. Jesus Christus muss den Thron haben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter neben mir haben. Das ist schon das erste Gebot. Am wenigsten dein eigenes Ich. Wenn du ehrlich sein willst, ist es nicht dir nicht die Hauptsache, dass du es gut, dass du es angenehm hast, dass dir keiner zu nahe tritt, dass dich keiner ärgert, dass dir zu Hause bei der Arbeit niemand an die Wagen fährt, dass nur nach deinen Wünschen geht. Die Frau sagt, das ist die Religion meines Mannes und umgekehrt. Und wie entsetzlich früh zeigt sich das Ich auf dem Thron bei den Kinderherzen. Das kennen wir alle, oder? Sie sind so lieb, ne, wenn sie ihren Willen bekommen. Aber wenn nicht, dann wird getobt und gelästert. Wenn dein Eigenwillen etwas an die Quere kommt, in dir ist die Zornesart, das uns als Kind schon drinsteckt. Und zum Glück haben wir einen, der das ändern kann und will. Jesus Christus, der uns befreien will von unserem eigenen großen Ich. Und er will uns seinen Frieden schenken. Und das war eigentlich die Frage, der Text heute über allem steht, ist Friede möglich? Ist Friede möglich? Wenige Themen geben uns Anlass zum Nachdenken an die Frage, ist Friede möglich? Und diese Frage beschäftigt nicht nur die Christen, sondern auch Anhänger aller Weltreligionen und Glaubensrichtungen und alle politischen Gruppen, allen Menschen. Sie beschränkt sich nicht nur auf unser eigenes Land und Volk, sondern betrifft auch jede andere Hautfarbe und Kultur. Die ganze Welt sucht Frieden. Und die meisten Menschen in der westlichen Welt wissen nicht, was es heißt, ohne ein Zuhause, ohne Nahrung, ohne Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft bezüglich dieser zu leben. Sie wissen nicht, was es heißt, wenn irgendein Eroberer in unser Heim eindringt und uns auffordert, Haus und Hof, so wie wir da stehen, zu verlassen, unser bisschen Hab und Gut auf den Rücken zu schnallen und unseren ganzen irdischen Besitz zurückzulassen. Sie wissen nicht, was es heißt, wenn Familie und Freunde weggerissen zu werden, während man vor den Feind fliehen muss. Aber trotzdem lebt in unserer Generation eine große Sehnsucht nach Frieden. Nichts ist in unseren Tagen weltbewegender als das Suchen nach Frieden. Und wir brauchen Frieden im Herzen. Es existiert nicht nur der Wunsch nach äußerem oder politischem Frieden. Denn wenn man die Gesichter der Menschen studiert, wie sie eilen und jagen, dann reden sie eine stumme Sprache und erzählen uns eine Geschichte über ihr heimliches Sehnen nach Ruhe, nach Frieden im Herzen und nach der Befreiung von einer Last oder einem Kummer. Es gibt gerade in unserem Land, das so reich ist mit irdischen Gütern, dass er so gesegnet ist und so viele Sorgen und so viele Nöte. Es ist eine große Sehnsucht nach Frieden in der Welt, Frieden mit dem Nachbarn, Frieden in der Familie und letztlich auch Frieden im Herzen und Frieden mit Gott. Eine ganz naheliegende natürliche Frage ist ja die, was können wir tun? Was können wir tun? Im Alten wie im Neuen Testament taucht dieses gleiche Problem auf. Viele Stellen des Alten Testaments berichten uns ja davon, wie sich das Volk Israel nach Frieden sehnte, den es nicht hatte, weil es nicht bereit war. Es war nicht bereit, sein Herz und sein Leben Gott auszuliefern. Man war nicht bereit, dem Wort Gottes zu glauben. Es kamen viele traurige Heimsuchungen über Israel. Sie wurden gewarnt, dass sie Haus und Hof verlieren würden, dass sie in Gefangenschaft gehen müssten und auf immer von ihren Kindern getrennt würden. Sie erfuhren so viele Herzensnöte. Und die Propheten ermahnten das Volk, sich zu ihrem Gott zu bekehren. In 2. Chronik 7,14 wird uns ein treffendes Wort der Ermahnung und Verheißung gegeben. Und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren Wegen, bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und diese Verheißung, die wurde Israel unter der alttestamentlichen Gesetzesordnung gegeben. Im Alten Testament sagt Gott in der Tat, wenn ihr Frieden haben wollt, kommt, bekennt eure Sünden, übergebt mir eure Herzen, gehorcht meinen Geboten, so will ich euer Land heilen. Im Grunde ganz einfach, ne? Und im Alten Testament werden dem Volk Israel ganz besondere Verheißungen zuteil. Gott spricht zu ihnen, wenn ihr gehorchen werdet, wenn ihr mir gehorchen werdet, dann will ich euch Frieden geben. Ich will euch Gedeihen schenken. Ich will machen, dass eure Saat aufgeht. Ich will euch Ruhe vor euren Feinden geben. Ich will die Pest und alles Unglück von euch fernhalten. Aber wenn sie nicht gehorchen würden, so redete Gott mit ihnen, würde er ein Gericht nach dem anderen über sie kommen lassen. Und da, wenn ihr mal Zeit habt, lest mal 5. Mose, die Kapitel 28 bis 30. Und wenngleich die Verheißungen des Wortes Gottes an die Christenheit sich in gewisser Weise von denen unterscheiden, die in der damaligen Zeit dem Volk Israel gegeben wurden, so ist doch dies eine klar, dass heute so wie gestern kein Friede ohne Gott herrschen kann. Wenn jemand nach Frieden Ausschau hält, so wird er ihn nicht finden. Es sei denn, er sucht ihn in Gott und in Christus. Und dies ist die Stelle, wo der Mensch Frieden finden kann. Gott ist der Schöpfer des Friedens, nicht der Mensch. Wie kann ein Mensch Frieden erwarten, wenn er mit dem allmächtigen Gott auf Kriegsfuß steht? Demnach sind also die Aussagen der Bibel völlig klar, warum die Welt von heute sich in einem Chaos befindet. Die Welt versucht, ohne Christus auszukommen. Keine noch so starke Armee wird uns jemals in Frieden bringen können. Nur Christus kann es in Frieden bringen. Gemäß der Bibel kann es keinen Frieden ohne Christus geben. Gibt es ein durchführbares Programm für den Frieden, ist ja die Frage. Also erhebt sich ja jetzt die Frage, was wir dazu tun können. Wir müssen praktisch denken in Bezug auf ein Friedensprogramm. Solange wir an der Welt wie der heute bestehenden leben, wird es immer eine Armee geben müssen. Und die Notwendigkeit für die Menschheit bestehen, Geld für die Verteidigung auszugeben. Es gibt ja nur wenige Menschen, die die Abschaffung der Polizei in unseren Städten empfehlen würden. Es muss festgehalten werden, dass eigentlich eine Polizeigewalt ja überhaupt nicht notwendig sein dürfte. Dennoch braucht man sie in unserer gegenwärtigen Lage. Sie soll dazu gebraucht werden, um die Ordnung in einer bösen Welt wiederherzustellen. Und ebenfalls muss weltweit jede Anstrengung genommen werden, um Kriege zu verhindern. Auf der anderen Seite wird es auf dieser Erde durch Militärgewalt aber niemals einen dauerhaften Frieden geben. Wir geben damit bloß einer schwachen und kranken Welt ein paar Krücken, um für eine Weile weiter existieren zu können. Aber sie vermögen nicht in Wahrheit zu heilen. Etwas Grundsätzliches in dieser Welt nicht in Ordnung. Sie wird so lange Krieg und Unruhe und Tumult leben, bis eine wirklich neue Weltordnung kommt, die nicht von uns Menschen ausgeht. Dies kann erst dann geschehen, wenn Christus wiederkommt, um sein Königreich aufzurichten. Dann und nur dann werden die Völker dieser Erde ihre Kriegswaffen niederlegen. Erst dann wird Ruhe und Frieden über die ganze Erde kommen, wenn Christus kommt, um sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Frieden für den Einzelnen unserer Zeit ist ja ganz wichtig. Was können wir nur für den Frieden unserer Tagen tun? Ein sehr lebensnahes, praktisches Programm ist uns der Bibel ja offenbart. Es gibt nichts, was der Mensch tun kann, um den Lauf der Weltgeschichte grundsätzlich zu ändern. Und dennoch gibt es einen Weg, der zum Frieden führt. Und der Gott uns ganz wunderbar und einfach gezeigt hat, ist ein Weg des Friedens für jeden einzelnen Menschen persönlich, der in einer von Kriegen heimgesuchten Welt lebt. Einer Welt, wo Unsicherheit der Normalzustand ist. In Jesaja 53 wird uns Jesus Christus vor Augen gestellt, wie er geschmäht von den Menschen, als das Lamm Gottes durch seinen Kreuzestod das Sühnopfer für uns vollbringt. So lesen wir in Vers 5, aber er ist um unsere Missetate willen, verwundet um unsere Sünde willen, zerschlagen Die Strafe liegt auf ihm. Und dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also es gibt einen wunderbaren Weg, der uns zum Frieden führt und der durch das Sterben Jesu am Kreuz teuer erkauft ist. Der Jesus Christus ist imstande, der gottentfremden Menschheit Frieden mit Gott zu schenken. Dem Sünder, der unter dem Strafgericht Gottes steht und der ohne Hoffnung und ohne Gott lebt. Frieden hält er für Sünder bereit, und zwar nicht aus eigenem Verdienst, denn er hätte nur das Gottesgericht verdient. Christus starb für uns, und weil er starb, gibt es für uns Menschen einen Weg zum Frieden. In Kolosser 1,20 steht, wird in Verbindung mit Christus auf die gleiche Wahrheit Bezug genommen. Und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Und in Römer 5,1 steht geschrieben, nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Bibel macht es uns ganz klar, dass der einzige Weg, wie wir Frieden mit Gott finden können, der Glaube an Jesus Christus ist. Wenn wir Jesus Christus, unseren persönlichen Erlöser und als Herrn unseres Lebens anvertrauen, wenn wir sein Sühnopfer am Kreuz uns in Anspruch genommen haben, dann wird uns Frieden geschenkt. So wird es uns in dem Wort verheißen, gerecht geworden durch den Glauben. So haben wir Frieden mit Gott. Die alte, durch die Sünde ausgelöste Feindschaft ist ausgelöscht. Wir haben Frieden mit Gott, weil wir in der Vollkommenheit seines geliebten Sohnes angenommen sind. Und welch eine Freude zu wissen, dass wir trotz unserer Unwürdigkeit Frieden mit Gott haben. Ist Friede möglich? Wir werden vielleicht keinen Frieden mit anderen Völkern finden, aber wir können Frieden mit Gott finden. Friede mit Gott ist das Vorrecht eines jeden gläubigen Christen. Es ist mehr als ein Erlebnis, es ist eine Tatsache. Und der Mensch lebt entweder im Frieden mit Gott oder lebt in Unfrieden mit ihm. Und wer gerettet ist, der hat Frieden mit Gott. Wie können wir diesen Frieden erringen oder erlangen? Der Friede Gottes beruht auf unabdingbaren Glauben. In Jesu 26,3 steht das den meisten Gläubigen bekannt vertraute Wort, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Auf wen verlässt du dich? Wenn wir den Frieden mit Gott verlieren, ist es immer auf einen wankelmütigen Glauben zurückzuführen. Irgendwie haben wir unsere Augen vom Herrn abgewandt, anstatt ihm in allen Dingen völlig zu vertrauen. Wir haben versucht, auf uns selbst zu bauen und sind zudem in der Welt allgemein versucht, auf uns selbst zu bauen. Und sind zudem in der Welt, ja allgemein gültigen Grundsatz zurückgekehrt, dass wir es sind, die es zu tun haben, dass alles nur von uns selbst abhängt. Früher ja, aber dieses Sprichwort, der hat sich am eigenen Sumpf, an den Haaren am eigenen Sumpf hochgezogen. Und der Quatsch, wie soll das denn gehen? Ne? Aber wie wunderbar ist die Erfahrung, die wir machen dürfen, dass Gott demjenigen Frieden bewahrt, der sich auf ihn verlässt. Ein zweites Geheimnis ist das Gebet in Philipper 4,6-7. Da lesen wir das bekannte Wort, sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten, Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und darauf folgt die Verheißung Gottes und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich habe mich mal mit auseinandergesetzt mit dem Sorgenmachen. Es gibt ja so viele Christen, die machen sich Sorgen. Ohne Ende, ne? Ohne Ende, obwohl sie Jesus kennen, Gott kennen, die Bibel kennen und sie machen sich Sorgen ohne Ende. Da ist mir mal nachts so bewusst geworden, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ich sage einfach so, was mir so gekommen ist. Was machst du mit deinen Sorgen? stelle ich die andere Frage, was machst du mit deinem Müll? Der Müll kommt in eine Tonne, dann wieder in die große Tonne und dann wieder abgeholt. Kein Mensch geht auf die Idee und sagt, ich werde jetzt ein paar Wochen lang den Müll sammeln in meine Küche. Aber mit den Sorgen machen wir zu. Ja, da müssen wir doch jetzt gucken. Der Herr sagt, Mensch, komm doch her, steht doch da. Gut, da wird einer sagen, ja, ich bin noch nicht so weit. Ja, gut, aber du darfst doch wachsen, darfst doch lernen. Und dafür haben wir ja Gemeinde und haben wir uns als Geschwister, ja, ich muss doch nicht dabei bleiben. Also wir haben die wunderbare Zusage, das menschliche Herz, so wie es uns in der Bibel offen dargelegt wird, ist das Zentrum und der Ursprung unseres Willens, unserer Zu- und Abneigungen, sowie unsere Gefühle, unsere Stellung zu Gott und den Menschen und unsere Liebe zu beiden. Und manchmal sind wir der Meinung, dass unsere Gefühle unkontrollierbar sind und Gott sagt, dass er unseren Herzen Ruhe und Frieden schenken will. Mitunter sind da ja unsere Probleme, habe ich ja eben hingewiesen, was fange ich mit meinem Beruf an, wie meistere ich die mir gestellte Aufgabe, wie verhalte ich mich in dieser oder jenen Situation. Probleme verursachen oft große Not. Der eine kriegt Herzrasen, der andere kriegt Bauchweh und was weiß ich nicht alles. Und Gott sagt, dennoch will ich dir auch darin meinen Frieden geben. Und wenn Gott die Verantwortung über Herzen und Sinne des Menschen übernimmt und für beide seinen Frieden bereithält, dann dürfen wir ganz gewiss mit dieser Zusage rechnen. Im Philipperbrief wird uns das ja kundgetan, dass der Friede durch Jesus Christus kommt, wenn wir durch das Gebet und unser Vertrauen, unser Teil dazu getan haben, wird Gott alles andere und weitere tun und uns seinen Frieden schenken. Im Kolosserbrief 3 stehen da die Worte: Und der Friede Christi, zu dem ihr euch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reich unter euch wohnen, lehrend und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir haben ja eben gesungen, das ist meine Frage an euch, singt ihr auch zu Hause? Ja, super. Ne? Also, Friede ist einer jener Begriffe, die man nicht erklären kann und einem anderen auch nicht durch noch so eingehende Erörterung verständlich machen kann. Wer aber Frieden fand, der weiß genau, dass er ihn hat. Wenn ich erlöst bin mit Jesus, weiß ich, dass ich erlöst bin. Kann es dem anderen nicht klar machen. Und was dieses Wort unaussprechlich in sich schließt, Friede kann das ganze Heilsgut umfassen, den Frieden mit Gott, ebenso wie den daraus fließenden Frieden des Herzens und den Frieden geben die Menschen. Und Friede ist das, was die von Gott gelösten Menschen auf keinen Fall haben können. Darum haben wir ja auch das Chaos. Nur in der Errettung durch Jesus Christus und in der Lebensgemeinschaft mit ihm finden wir Frieden. Und darum hat dieser Friede nichts zu tun mit natürlicher Nachgiebigkeit oder persönlicher Weichheit. Es war gerade dieser Friede des Christus, der in den Herzen des Paulus und Timotheus den Ausschlag gab, als sie sich entschlossen, weiter den heißen Kampf um die Gemeinde Kolossä zu kämpfen und allen unerbittlich zu widerstehen, die diese Gemeinde verwirren wollen. Ihr Lieben, jede Gemeinde gibt Kräfte irgendwo, die wollen eine Gemeinde verwirren oder durcheinander bringen. Also werdet dankbar. Das kann man natürlich noch immer mehr werden, auch wenn man es schon ist. Das sind die rechten Heiligen. Gott und den Menschen angenehm, die aus Herzensgrund wahrhaft und stets zu danken wissen. Und das Wort des Christus sei reichlich bei euch zu Hause. Für viele ist das Wort ein lieber Sonntagsbesuch. Das genügt nicht. Es vielleicht, klingt vielleicht was hart, aber ich wage trotzdem. Habt ihr keine Steine hier zum Werfen, also kann ich jetzt sagen. Andere lassen das Wort auch noch bei anderen Gelegenheiten ihrer Mitte sein, der Bibelstunde, Jugendstunde, und das genügt nicht. Andere lassen es sogar täglich einem kurzen Besuch in ihr Haus einkehren. Bei der Hausandacht, das genügt nicht. Es muss bei uns zu Hause sein. Es muss bei uns zu Hause sein, sodass wir in ihm zu Hause sind. Die Gemeinde Jesu kann doch nicht hinter der des alten Bundes zurückstehen, der es gesagt war. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, 5. Mose 6. Und im Johannes 6, 63 steht ja, zum Glück im Neuen Testament, denn im Wort des Christus ist der Geist und ist das Leben. Wir kennen das Wort Nebel, ne? Dreh da drum, was hast du dann? Hast du Leben. Viele hängen im Nebel und wenn sie Jesus haben, ist der Nebel weg und da haben sie Leben. Im Grunde einfach. Und es gibt auch die andere Möglichkeit, das Wort Gebet. Dann gebet auch gebet, ist nur eine andere Betonung. Also, gebet weiter, was ihr vom Herrn im Gebet empfangen habt. Das ist unser Auftrag. Ja. Luther hat das gebraucht vom Feuer, in dem das kalte, graue Eisen glühend und feurig ward. Wie soll ein geheiligtes Leben zustande kommen, wenn nicht reichlich das lebendige, geisterfüllte Wort alles durchlebt und durchleuchtet? Warum sind wir, die wir sonst so gern alles reichlich haben, hier so sehr genügsam? Also, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Lass es zu. Dies ist eine eindeutige Mahnung. Es ist wirklich ganz erstaunlich, wie einige unter uns, wenn sie ganz ehrlich sind, geradezu lieben, sich Sorgen zu machen. Wenn man nicht irgendeinen Kummer hat, dann empfindet man diesen Zustand sogleich als unnatürlich. Ich habe mal eine Schwester getroffen, sag, was mit den Sorgen, was machst du denn? Ja, weißt du, wenn ich keine Sorgen, dann habe ich ja nichts mehr. Ja, ist auch eine Logik, oder? Also es gibt Christen, die gegenüber den Problemen des täglichen Lebens ziemlich gelassen sind. Andere wiederum neigen dazu, in allen Fragen des Lebens etwas vorsichtiger zu sein. Aber diese Mahnung ist an uns alle gerichtet. Der Friede Gottes regiere. Eure Herz und Sinne soll uns regieren. Ja? Gott möchte uns mit der Gabe seines Friedens segnen. Er möchte, dass alle Christen Herzensfrieden besitzen. Frieden, nachdem es jeden Menschen von Natur aus hungert und dürstet. Jedem kann es geschenkt werden. Jedem, der es will, Gott zu vertrauen. Dass er in ihm durch seinen Sohn Jesus Christus seinen Frieden schenken kann. Viele von uns sind bereit, Gott in puncto Ewigkeit zu vertrauen. Aber wenn wir uns mit dem Irdischen befassen, meinen wir, wir müssen uns ganz einfach Sorgen um dieses und jenes machen, seien wir doch vernünftig. Wenn Gott unsere Seelen erretten kann und Vorsorge für uns bis in alle Ewigkeit trifft, wenn uns unmissverständlich seine Liebe, seine Weisheit, seine Allmacht kundgetan hat und das immer wieder aufs Neue tut, dann ist der Gott der Ewigkeit doch auch der Gott alles zeitlich. Und er kann uns Frieden schenken. Die Bibel ist in ihrer Aussage eindeutig. Gott hat uns niemals ein bequemes, irdisches Leben verheißen. Ich habe Leute getroffen, als sie bekehrt waren, sagen, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt bin ich bekehrt, jetzt lege ich die Beine hoch und lasse die anderen mal arbeiten. Schön. Also das ist hier nicht gemeint. Christus sagte zu seinen Jüngern, in der Welt habe ich Angst. Es wird uns aber über den Tod von Jakobus berichtet. Paulus, Petrus starben für ihren Herrn. Ist dies nicht ein schweres Los für alle diejenigen, die Christus vertrauten und ihr Leben für ihn dahingaben? In der Welt habt ihr Angst, sagt Christus. Ja, genau. Aber nicht nur Angst und Not und Verfolgung verheißen. Er fuhr fort, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und diese Dinge rede ich zu euch, damit ihr Frieden haben möget. Dies ist das besondere Merkmal unseres christlichen Glaubens. Inmitten einer von Krisen zerrissenen Welt, der Unrast, des Chaos, der Ungewissheit, hat der an Christus Gläubige Frieden im Herzen und erfährt ihn täglich in seinem Leben. Und das größere Wunder in unserem gegenwärtigen Leben ist jedoch, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, Zeugen seiner wunderbaren Gnade inmitten von Trübsal zu sein und Zeugen dessen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unser Herz und Sinne regiert. Das ist doch nun eine Tatsache. Meine Frage gilt auch jetzt mal an euch Väter, ja vielleicht auch die Mütter oder so, für jeden Einzelnen. Was sagt man am Tag? Was sagt man schon? Kannst du das halten, was du sagst oder versprichst? Als ich früher gearbeitet habe, hatte ich nur alle 6, 7 Samstage frei. Und 2 unserer Kinder, die waren ganz wild, eine Radtour zu machen. Wie mein Vater so ist, ja, setzt noch einen drauf, machen wir, egal, ob es regnet, stürmt, schneit oder was. Der besagte Samstag kam, ich gucke um 6 Uhr morgens aus dem Fenster, ach, sage ich, klasse, das schüttet wie aus Eimern. Denke ich, das gibt ein toller Tag zu Hause. Ich habe mir die Rechnung unter die Kinder gemacht. Du hast versprochen, du hast versprochen. Meine Frau sagte, du willst doch nicht mit den Kindern fahren. Ich sage, ich will nicht, aber was soll ich machen? Wir waren gerade 5 Minuten unterwegs, hatte ich schon mit Wasser in die Schuhe. Ja? Nach 3 Stunden hörte es endlich auf zu regnen, aber waren ja klatsche, nass, eiskalt. So, über 6 Stunden waren wir unterwegs. Die haben das durchgemacht. Ne? Ich denke, muss das sein? Hast du versprochen? Und dann war ich nochmal, in der Freizeit im Westerwald, mitten im Wald drin. Und unsere Kleinste, die hatte immer einen Wunsch, warum, wieso nicht? Papa, ich möchte mit dir mal durch einen dunklen Wald gehen. Warum, weiß ich nicht. Ich sage, gut, machen wir dann, wenn wir da sind. Ich denke, mich knutschen Elch. Hört aber tap, 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 tap. Küt die Kleine und sagt, Papa, du hast versprochen. Was will ich damit sagen? Habt Acht, was ihr versprecht oder was ihr sagt. Das ist es. Gutes, man macht das ja gerne. Aber dann denke ich auch, was hat Gott gesagt? Er sprach, es ward. Ganze Dinge, Palette, bis Jesus Christus sagte, ich bin bei euch bis am Ende. Ich bin bei euch. Lass uns das festhalten. Die Bibel lehrt, dass es bis zur Wiederkunft Christi keinen Frieden unter den Völkern geben wird. Er, der Friedefürst, wird in den Völkern Frieden bringen. Aber die Bibel lehrt auch, dass jeder, der bereit ist, Christus zu vertrauen, hier und jetzt schon Frieden mit Gott haben kann. Jeder Christ, der willens ist, den Frieden Gottes in seinem Herzen regieren zu lassen, kann diesen wunderbaren Frieden erleben. Und das wird große Auswirkungen auf unsere Umgebung und auf unsere Umwelt haben. Es gibt ein altes Sprichwort. Ich habe nicht eigentlich mit dem Sprichwort, aber im Vergleich, der ist gut. Es gibt, ja, der beste Weg, den Schatten zu vermeiden, ist der, der Sonne entgegenzublicken. Wenn du in Richtung Sonne blickst, siehst du keinen Schatten. Wenn du den Sohn Gottes anschaust, wenn dein Blick auf sein Angesicht gerichtet ist, kannst du Frieden haben, selbst wenn du in der Versuchung oder Trübsal stehst. Jesus Christus will nicht, dass wir Menschen friedlos leben. Ja, Gottes Frieden möchte er uns geben, doch eigenartiger Verzicht, die meisten wollen ihn nicht. Sie wollen nicht, dass Gott sie beschenkt. Und für uns gilt, Christus ist unser Friede. Christus schuf für uns den Frieden. Christus selbst schenkt uns seinen Frieden. Euer Herz erschrecke nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Amen.